Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. An meiner Seite ist wie immer die wunderbare Laura. Hi Laura, bereit für einen Deep Dive in die Welt der Tech- und Finanzmärkte?
Hallo Tim. Oh ja, ich bin absolut bereit. Wir haben heute ein paar extrem spannende Themen auf dem Tisch. Von Mobilitätsriesen über Luftfahrtpleiten bis hin zu globalen Handelsstrategien. Da ist wirklich alles dabei, was uns aktuell bewegen sollte. Ja?
Genau so ist es. Und wir steigen direkt mit einem Schwergewicht ein, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt. Uber. Viele denken bei Uber ja immer noch nur an die App, mit der man sich abends ein Auto ruft. Aber wenn man genauer hinschaut, steckt da viel mehr dahinter.
Absolut. In der Analyse wird Uber eigentlich als ein unterschätzter Marktführer beschrieben. Das Faszinierende ist ja, dass sie den Sprung von einer reinen Ride-Hailing-Plattform, ja, also dem einfachen Mitfahrdienst, zu einem umfassenden Logistik-Ökosystem geschafft haben. Die kombinieren jetzt Mobilität und Delivery, also den Transport von Menschen und Waren gleichzeitig.
Und hier kommt ein Begriff ins Spiel, der für Einsteiger vielleicht erst einmal kompliziert klingt. Die Netzwerkeffekte. Laura, kannst du das kurz für uns aufschlüsseln? Was bedeutet das in diesem Zusammenhang eigentlich genau?
Sehr gerne. Ganz einfach gesagt, ein Netzwerk wird wertvoller, je mehr Menschen es nutzen. Wenn Millionen von Fahrgästen und Tausende von Fahrern auf einer Plattform sind, finden die Nutzer schneller ein Auto und die Fahrer schneller einen Kunden. Das schafft eine so gewaltige Dominanz, dass neue Konkurrenten kaum noch eine Chance haben, in dieser Größenordnung einzusteigen. Man nennt das auch Skalierung. Das System wächst quasi aus seiner eigenen Kraft heraus.
Das ergibt Sinn. Und dann gibt es dann noch den Aspekt der künstlichen Intelligenz. Im Text wird erwähnt, dass die KI-gestützte Routenoptimierung ein riesiger Hebel ist, der in der aktuellen Bewertung des Unternehmens vielleicht noch gar nicht voll eingepreist ist.
Genau, das geht über das bloße Navigieren hinaus. Die sogenannten Matching-Algorithmen werden durch KI immer effizienter. Das bedeutet, dass die Zuweisung von Fahrer zu Fahrgast so optimiert wird, dass die Marge pro Fahrt kontinuierlich steigt. Wenn die Wege kürzer und die Auslastung höher ist, bleibt am Ende mehr Geld hängen. Das ist Musik in den Ohren jedes Investors.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir müssen natürlich auch über die Risiken sprechen. Eines der größten Themen ist hier die Regulatorik.
Ja, das ist ein kritischer Punkt. Es geht darum, wie die Fahrer eingestuft werden, wenn Gesetze dazu führen, dass Fahrer nicht mehr als selbstständige Partner gelten, sondern als Angestellte, dann könnten die Kosten für Uber massiv ansteigen. Das würde das gesamte Geschäftsmodell unter Druck setzen.
Und dann ist da noch dieses zweischneidige Schwert, das autonome Fahren. Robotaxis könnten entweder der ultimative Durchbruch sein oder eine existenzielle Bedrohung.
Das ist wirklich spannend. Wenn Uber die Flotten selbst steuert, fallen die Kosten für die Fahrer weg. Ein riesiger Gewinn. Aber wenn andere Firmen plötzlich bessere Robotaxis auf die Straße bringen und das Ökosystem von Uber umgehen, wird es gefährlich. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in Schwellenmärkten oft lokale Anbieter aktiv sind, die versuchen, Marktanteile zurückzugewinnen.
Ein spannender Start. Aber lassen wir uns nicht zu sehr vom Erfolg von Uber blenden. Denn jetzt kommen wir zu einem Thema, das leider gar nicht so gut gelaufen ist. Wir wechseln in die Luftfahrtindustrie und schauen uns Honeywell Aerospace an.
Oh ja, hier sprechen wir wirklich von einem Ausgliederungsdesaster. Für alle, die den Begriff nicht kennen, eine Ausgliederung oder ein Spin-off bedeutet, dass ein Teil eines großen Unternehmens in eine eigene, rechtlich selbstständige Firma verwandelt wird und an der Börse gehandelt wird.
Und genau dieser Prozess ist bei Honeywell Aerospace wohl komplett schiefgegangen. Die erste Bilanz als eigenständiges Unternehmen war laut Bericht ein absolutes Desaster. Dabei ist das Marktumfeld in der Luftfahrtindustrie ja eigentlich grundsätzlich positiv.
Das macht die Sache ja gerade so rätselhaft und gleichzeitig dramatisch. Die Aussichten wurden massiv gesenkt. Das organische Umsatzwachstum wird jetzt nur noch auf 4,5% geschätzt. Zum Vergleich, erwartet worden waren 8%. Wenn man das in der Finanzwelt hört, schlagen die Alarmglocken sofort an.
4,5 statt 8%. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das hat natürlich sofort Auswirkungen auf den Aktienkurs, oder?
Absolut. Der Kurs ist nach diesen Zahlen um 20% eingebrochen. Das zeigt ganz deutlich, dass das Vertrauen der Anleger in das Management erschüttert ist. Man fragt sich einfach, ob es interne operative Probleme gibt oder ob man die gesamte Ausgliederung massiv fehlkalkuliert hat.
Wenn wir uns die Details ansehen, wird auch erwähnt, dass das EBITDA die Erwartungen verfehlt hat. Das ist wieder so ein Fachbegriff für unsere Zuhörer, kurz erklärt. Das EBITDA ist im Grunde ein Maß für die operative Rentabilität eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Wenn dieser Wert zu niedrig ist, deutet das auf ineffiziente Kostenstrukturen hin.
Genau. Und gerade nach einem Spin-off erwartet man eigentlich Effizienzgewinne, nicht etwa neue Probleme bei der Profitabilität. Der erste Eindruck als eigenständiges Unternehmen war also fatal. Und solche Eindrücke wirken an der Börse oft noch sehr lange nach.
Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung für das Unternehmen? Was sind die Gegenargumente zu dieser pessimistischen Sichtweise?
Nun, es gibt ein paar Faktoren, die als Rettungsanker dienen könnten. Erstens, die Luftfahrtbranche boomt insgesamt. Es ist gut möglich, dass die allgemeine Erholung der Branche das Unternehmen einfach mitzieht, egal wie schlecht das Management gerade performt.
Und dann wäre da noch die Option, dass man jetzt drastisch in die Kostenklemme greift?
Genau. Das Management könnte nun sehr harte Kostensenkungen einleiten, um die Marge zu retten. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Weil der Kurs so stark gefallen ist, könnte Honeywell Aerospace für einen strategischen Käufer interessant werden. Ein Übernahmeziel zu sein, ist oft der schnellste Weg aus einer Krise.
Von Luftfahrtkrisen bewegen wir uns jetzt zu einem Thema, das leider eine viel ernstere globale Dimension hat. Es geht um die Sicherheit der NATO und ein massives strategisches Vakuum bei der Munition.
Das ist wirklich ein alarmierender Punkt im Bericht. Die USA und ihre Verbündeten haben derzeit einen massiven Mangel an präzisionsgelenkten Munitionstypen. Besonders kritisch wird es bei Tomahawk- und Patriot-Raketen.
Warum kommt es denn ausgerechnet jetzt zu diesem Engpass? Wir reden hier doch von den mächtigsten Militärmächten der Welt.
Das Problem ist die Kombination aus zwei Faktoren. Erstens gab es massive Lieferungen an die Ukraine und zweitens Einsätze im Nahen Osten. Dadurch sind die Lagerbestände auf ein kritisches Minimum gesunken. Es gibt dort quasi einen Munitionsgap, eine Lücke in der Versorgung, die jetzt dringend gefüllt werden muss.
Das klingt nach einer riesigen Chance für die Rüstungskonzerne, die diese hochkomplexen Systeme produzieren.
Oh ja, definitiv. Die westlichen Regierungen sind gezwungen, massiv nachzubestellen und langfristige Produktionsverträge abzuschließen. Das Ziel ist es, die Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland und China wiederherzustellen. Für Unternehmen, die Patriot-Systeme oder Langstreckenraketen bauen, bedeutet das volle Auftragsbücher für das nächste Jahrzehnt.
Wenn ich mir das so anschaue, scheint die Nachfrage hier fast unabhängig von der normalen Wirtschaftslage zu sein, oder?
Exakt. Das ist einer der stärksten Pro-Argumente. Nationale Sicherheit ist ein nicht verhandelbares Gut. Die Budgets werden hier oft erhöht, völlig egal, ob die allgemeine Konjunktur gerade boomt oder wir uns in einer Rezession befinden.
Aber es gibt auch hier Hürden. Im Text wird erwähnt, dass die Produktionskapazitäten jahrelang auf den sogenannten Friedensmodus optimiert waren. Was bedeutet das konkret für die Hersteller?
Das ist ein großes Problem. In Zeiten des Friedens baut man Fabriken nicht auf maximale Geschwindigkeit aus, weil das zu teuer wäre. Man produziert nur so viel, wie man absolut braucht. Jetzt müssen diese Kapazitäten massiv und sehr teuer ausgebaut werden. Zudem gibt es die NATO-Synchronisation. Europa will weniger abhängig von US-Beständen sein und diversifiziert seine Beschaffung, was wiederum neue Märkte für verschiedene Anbieter eröffnet.
Aber natürlich gibt es auch Risiken. Was passiert zum Beispiel bei einer plötzlichen politischen Kehrtwende?
Genau das ist die Gefahr. Ein plötzlicher Friedensschluss in den Hauptkonfliktgebieten könnte die Dringlichkeit sofort mindern und die Nachfrage einbrechen lassen. Außerdem gibt es operative Risiken, zum Beispiel Engpässe bei Vorlieferanten für Elektronik oder seltene Erden. Wenn da ein Teil fehlt, kann auch die modernste Rakete nicht fertiggestellt werden.
Und dann ist da noch die Finanzseite in den USA, dieses Thema mit der Schuldenobergrenze, dem Debt Ceiling.
Richtig, auch wenn die Notwendigkeit der Munition absolut klar ist, können fiskalische Krisen in den USA dazu führen, dass Zahlungsflüsse verzögert werden. Das könnte die gesamte Produktionskette ins Stocken bringen. Aber insgesamt bleibt es ein Sektor mit einer staatlich garantierten Nachfrage, solange die geopolitischen Spannungen anhalten.
Ein sehr intensives Thema. Machen wir einen Schritt weg von der Rüstung und schauen uns das große Ganze an, den Welthandel. Wir kommen zu einem Punkt, den der Bericht Handelsresilienz nennt, im Kontext eines neuen Protektionismus.
Das ist ein Begriff, der die Zukunft unserer gesamten Wirtschaft prägen wird. Die WTO meldet einen historischen Höchststand an handelspolitischen Interventionen. Zölle und Staatsbeihilfen sind wieder völlig normal geworden. Man spricht hier von einer New Reality of Global Trade, einer neuen Realität des globalen Handels.
Protektionismus klingt erst einmal negativ, oder? Aber der Bericht sagt, dass es Gewinner gibt. Wer genau profitiert eigentlich von dieser Entwicklung?
Die Gewinner sind die Unternehmen, die helfen, die Lieferketten resilienter zu machen. Lange Zeit hatten wir diese hypereffiziente Just-in-Time-Globalisierung. Das hieß, alles wird dort produziert, wo es am billigsten ist und kommt genau in dem Moment an, in dem es gebraucht wird. Das war effizient, aber extrem fragil, wie wir bei Krisen gemerkt haben.
Und jetzt geht der Trend also weg von diesem System?
Genau. Jetzt kommen Begriffe wie Nearshoring und Friendshoring ins Spiel. Lass mich das kurz erklären, damit es jeder versteht. Nearshoring bedeutet, die Produktion in ein Land zu verlegen, das geografisch näher am Zielmarkt liegt, zum Beispiel von Asien nach Mexiko für den US-Markt oder nach Osteuropa für die EU. Friendshoring hingegen bedeutet, dass man nur noch mit politisch stabilen und befreundeten Partnerstaaten Handel treibt.
Das bedeutet im Umkehrschluss ja, dass die Abhängigkeit von China massiv reduziert werden muss.
Exakt, und das ist ein Zwang zur Diversifizierung. Logistikdienstleister, die diese Verlagerungen ermöglichen oder Firmen, die lokale Produktionskapazitäten direkt in den USA oder der EU aufbauen, sind hier die großen Profiteure. Zudem unterstützen die Regierungen diesen Trend massiv durch Subventionen, um ihre eigene Industrie wieder zu stärken.
Das klingt theoretisch super. Weniger Risiko durch kürzere Wege und politische Stabilität. Aber gibt es da nicht auch einen Haken bei den Kosten?
Oh ja, den gibt es definitiv. Lokale Produktion in hochpreisigen Ländern wie den USA oder Deutschland ist oft viel teurer als die Fertigung in Niedriglohnländern. Das könnte am Ende die Margen der Unternehmen drücken und Produkte für uns Konsumenten teurer machen.
Und was passiert, wenn sich dieser Protektionismus zu weit steigert?
Wenn es zu einer extremen Eskalation von Handelskriegen kommt, könnte der Welthandel insgesamt so stark einbrechen, dass selbst die Logistiker, die eigentlich profitieren sollten, leiden. Zudem ist der Umbau globaler Lieferketten kein Projekt für ein Wochenende. Das ist extrem zeitaufwendig und kostet unglaublich viel Kapital.
Es ist also ein Balanceakt zwischen Sicherheit und Kosten. Wahnsinn, was wir heute besprochen haben. Von Uber als Logistikmonster über die harten Lektionen bei Honeywell Aerospace, den kritischen Munitionsmangel der NATO bis hin zum kompletten Umbau des Welthandels.
Ja, das war eine richtige Achterbahnfahrt durch die aktuelle Marktanalyse. Es zeigt einfach, wie stark Technologie und Geopolitik heute miteinander verknüpft sind. Man kann das eine nicht mehr ohne das andere betrachten. Die Mieten.
Absolut. Ich glaube, wir haben heute einen wirklich guten Überblick bekommen. Vielen Dank an dich, Laura, für deine Einblicke und die tollen Erklärungen.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute einiges mitnehmen und habt einen besseren Blick auf diese komplexen Zusammenhänge bekommen. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.